Wenn Segen wirksam wird. Herzlich willkommen zur heutigen Predigt. Was bedeutet für dich Segen oder Segnen? Gut aussprechen, ja.
Bis Gott anbefehlen.
Also ganz Verschiedenes. Und ich bin überzeugt, du könntest jetzt auch noch mehr dazu sagen. Ich habe für meine letzte offizielle Predigt hier bewusst den Segen gewählt. Weil das ist das, was du, wenn du es von Gott empfangen hast, genießen darfst und, wie gesagt wurde, weitergeben, zurücklassen darfst. Das ist auch das, was bleibt, wenn wir vergehen. In der Bibel, wir haben ja die zwei Teile, erstes und zweites Testament, das erste auf Hebräisch, Beracha oder Berach, segnen, und im Griechischen das Eulogia oder das Verb Eulogeo. Im Alten Testament vielleicht rund 430 bis 100, 440 Mal kommen diese Ausdrücke vor, also das Alte Testament ist voll von Segen, von Segnen. Vor allem im ersten Buch Mose finden wir es. Zum Beispiel als die Patriarchen ihre Nachkommen segnen, ein Abraham-Segen, ein Isaak-Segen. Dann in den Psalmen kommt das Beracha-Berach auch viel vor, wo es um auch Bitte um Segen geht, aber auch um Lobpreis. Das wurde vorhin auch gesagt, Gutes sagen. Auch Gott segnen, in dem Sinn heißt es, ihn loben, ihn anbeten. Kommt viel in den Psalmen vor. Und im fünften Buch Mose finden wir dieses Wortpaar auch sehr häufig dort, wo es um Segen und Fluch geht. Die hebräische Wurzel berück, also im Hebräisch ursprünglich hat man ja nur Konsonanten, bedeutet nicht nur Segen, Segensspruch, sondern gleichzeitig auch gesegnet sein, mit Segen gefüllt sein und was daraus folgt, zum Beispiel Glück, Gelingen, Macht haben, Wohlergehen, also eine große Vielfalt. Und wir sehen da schon, Segen ist nicht nur so ein Begriff wie eine Verpackung, das ist immer gefüllt mit Inhalt. Und wir wollen uns heute auch fragen, mit welchem Inhalt denn ist Segen gefüllt? Im Neuen Testament noch eine kleine Nuance dazu, das Eulogia, insgesamt Substantiv und Verb über 60 Mal vorkommend, vor allem in den Briefen von Paulus, im Epheser, Römer und Korintherbrief und auch in Grußversen, in Passagen über geistliche Geschenke und Gaben. Und im Griechisch Logos, wissen wir ja, das heißt Wort, und Eu heißt eigentlich gut. Also gut reden, ein gutes Wort empfangen und weitergeben. Ein gutes Wort von Gott, einen Zuspruch empfangen, jemandem auch ein gutes Wort weitergeben. So. Also das Thema des Segens, des Segnens durchzieht die ganze Bibel. Biblischer Segen ist ein zentrales Motiv zwischen diesen beiden Buchdeckeln. Übrigens, meine Bibel hat fast 3000 Seiten. Und auf diesen Seiten kommt sehr häufig, geht es um Segen und Segnen. Und das drückt immer verschiedene Dimensionen der Gnade Gottes aus. Segen ist zunächst einmal eine Segensgeschichte. Gottes Geschichte mit den Menschen, mit seiner Schöpfung, mit uns, ist eine Segensgeschichte. Schon im biblischen Schöpfungsbericht, im ersten Kapitel der Bibel, sehen wir, wer segnet? Gott segnet. Gott segnet das, was er geschaffen hat. Und zum Beispiel dann im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28, wird der Mensch von Gott in seiner Zuordnung von Mann und Frau gesegnet. Und das wirkt sich zweifach aus dort. Erstens, dem Menschen wird Fruchtbarkeit geschenkt. Also etwas sich vermehrt und dich selbst überdauert, das ist schon ein möglicher Inhalt von Segen. Und zweitens wird der Mensch dort an Gottes Herrschaft über die Schöpfung beteiligt. Also mit Einfluss nehmen hat es zu tun, mit etwas entscheiden, bewegen können, immer von Gott her. Das sehen wir dort schon ganz am Anfang, so Nuancen des biblischen, des göttlichen Segens. Nach der Sintflut dann erneuert Gott seinen Segen über die Schöpfung. Und dort zwei weitere Sachen treten hervor, ohne menschliche Vorleistung. Gott erneuert seinen Segen über der Schöpfung ohne menschliche Vorleistung. Und das ist, glaube ich, auch etwas ganz Wichtiges. Segen können wir uns nicht verdienen, können wir nicht einfordern. Es bleibt Geschenk von Gott. Und zweitens, Gott versieht seinen Segen über seine Schöpfung mit was? Mit einem sichtbaren Zeichen. Dies heute. Der Regenbogen in den Wolken. Und das zeigt uns, von damals bis heute bleibt Gott der segnende Gott. Trotz oder gerade über allem Versagen von uns Menschen. Segen ist Geschenk. Der Mensch kann sich das nicht selber geben. Und wenn Gott gibt, ist da immer eine Fülle, eine Segensfülle. So ist Gott eben. Man könnte fast sagen, verschwenderisch. Nicht kleinlich, nicht dürftig, nicht ja dir ein bisschen, aber dir sicher nicht, weil du warst nie lieb zu mir und so weiter. Nein, Gott ist einfach mal volle Kanne, segnend. Und dann, der Segen als Geschenk Gottes ist immer auch eine Segenskraft. Da liegt göttliche Power, göttliches Dynamit. Dynamik ist da drin. Und da sehen wir darin, dass Gottes Segen sich letztlich durchsetzt gegen alle und alles. Bileam kann nicht verfluchen diejenigen, die Gott gesegnet hat. Voilà. Man hört ja viel heute, und ich möchte das nicht bewerten, es fällt mir einfach auf, dass in gewissen Kreisen fast nur von dem geredet wird und man eine große Sache draus macht, hat sicher seine Berechtigung, aber für mich ist es manchmal fast etwas übertrieben. Man spricht von Flüchen aus der Vergangenheit und ich muss dich jetzt lossprechen davon und so. Und das kann alles seine Berechtigung haben, ich möchte es nicht bewerten. Aber ich bin eigentlich immer ruhig hier drin, weil Gottes Segen ist eine Power, die sich letztlich durchsetzt. Da geht es nicht darum, jetzt kämpfen die gegeneinander und mal schauen, wer gewinnt. Die Machtfrage ist geklärt, schon immer. Und spätestens seit dem Kreuz von Jesus Christus, seinem Tod und seiner Auferstehung in dieser göttlichen Power, dem kann sich nichts und niemandem gegenstellen. Die Machtfrage ist geklärt, liebe Leute. Und lebt nicht unter der Angst, könnten vielleicht noch Flüche aus der Vergangenheit da sein und darum bin ich ab und zu traurig oder habe heute so wenig Kraft oder keinen Antrieb und so. Nein, schau auf Gott, er steht neben dir und wenn du unter seinen Segen kommst, dann geht das alles weg. So bleibt Gottes Segen immer auch ein Geheimnis. Können wir nicht eigenmächtig darüber verfügen, können ihn nur immer wieder als Geschenk erbitten. Und ich habe noch eine kleine Bitte. Bitte spiritualisieren wir Segen Gottes nicht. Gottes Segen darf nicht auf Geistliches reduziert werden. Er ist immer gefüllt mit materiellem und mit geistlichen Dimensionen. Jetzt sagt man immer, ja schau doch, das war im Alten Testament, so im Neuen Testament ist das nicht mehr so. Nein, ist es nicht, liebe Leute, ich werde es euch erklären. Erstens, im Alten Testament bedeutet Gottes Segen selbstverständlich zuerst einmal viele Nachkommen haben. Also eine Frau, die, und also das war dann schwierig und darum litten die auch so darunter, eine Frau, die keine Kinder hatte, da dachte man, ja, die ist nicht unter dem Segen Gottes. Und eine Frau, die ganz viele Kinder hatte, ja, die war eben besonders gesegnet. Der Landwirt, der besonders viel Vieh in seinem Stall hatte, der war gesegnet. der viel Land besitzt hatte, der war gesegnet. Der ein großes Vermögen hatte, der war von Gott gesegnet. Der gesund war, der war gesegnet, der Kranke eben nicht. Der ein langes Leben hatte und nach seinem Tod ein bleibendes Andenken, das war ein oder eine Gesegnete. So, ja, das stimmt, aber eben nicht nur. Schon im Alten Testament, ganz spannend, darüber hinaus umfasst Gottes Segen auch etwas Geistliches, zum Beispiel ein gehorsames Herz. Eindrücklich zeigt sich das im Gespräch Salomos mit Gott nach seinem Regierungsantritt. Kann man zum Beispiel in 1. Könige 3 nachlesen. Gott gewährt Salomo einen Wunsch. Und Salomo wünscht sich ein hörendes, verständiges und gehorsames Herz. Das ist doch geistlich, oder? Genau. Und dazu Ehre und Wohlstand, das ist dann materiell. Und Gott hat ihm beides gegeben. Also schon im Alten Testament sehen wir, Gottes Segen ist immer eine Fülle, ein Inhalt und es hat Geistliches und Materielles dabei. Kommen wir zum Neuen Testament. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örten in Christus Jesus. Steht so am Anfang des Epheserbriefes. Halleluja. Wir haben geistliche Segnungen in den himmlischen Örten in Christus. Die sehe ich heute nicht so direkt, wie ich diesen Gegenstand hier sehe. Sie sind mir geschenkt. Ich bin geistlich gesegnet. Das heißt, in der Beziehung zu Gott, in Gottes Reich, in seiner Sphäre, in allem, was mit ihm zusammenhängt, was Christus am Kreuz von Golgatha uns erworben und geschenkt hat, da ist Segen in einer Fülle, die so im Alten Testament noch nicht bekannt war, höchstens phasenweise etwas angekündigt wurde. Aber auch im Neuen Testament wird die materielle Seite des Gottessegens nicht ausgeblendet. Zum Beispiel verheißt Jesus seinen Jüngern, schon im Jetzt ein Vielfaches zurück empfangen, wenn sie für Gottes Reich, und er sagt dort zum Beispiel Haus aufgegeben haben oder Familie verlassen haben. In Lukas 18, Vers 28 folgende kann man das nachlesen. Also auch im Neuen Testament wird die materielle Seite des Gottessegens nicht ausgeblendet. Aber nie ist es ein Automatismus. Also wenn es jemandem wohl geht, wenn du ein gelingendes Leben hast und gesund sein darfst und ganz oft in deinem Leben Geburtstag haben kannst, dann ist das nicht ein Rückschluss darauf, dass dein Leben Gott wohlgefällig war immer. Dürfen wir nicht diesen Rückschluss machen. Und schon im Alten Testament bei Hiob zum Beispiel sehen wir, dass dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang eben nicht ein Automatismus ist. Aber ich möchte einfach zusammenfassend sagen, Gottes Geschichte mit den Menschen ist eine Segensgeschichte und sie hat ganz, ganz viele Facetten. Entdecken wir sie im Alltag doch wieder einmal ganz bewusst, indem wir uns dem Segen Gottes ganz öffnen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn Segen wirksam wird, da sind wir mitbeteiligt. Nicht, dass wir etwas hinzufügen oder leisten könnten dazu, aber Gott beteiligt den Menschen an seinem segnenden Handeln. Der gesegnete Abraham zum Beispiel in Genesis 12 ist berufen, für andere ein Segen zu sein. Isaak segnet seinen Sohn Jakob. Jakob gibt Segen an seine Söhne weiter. Der Segen von Müttern und Vätern wird hoffentlich heute noch an nächste Generationen übertragen und weitergereicht. Jede Generation soll der nächsten Gottes Segen weitergeben. Machst du das heute auch? Geht nicht darum, ob du eigene Kinder hast oder nicht. Gibst du der nächsten Generation Gottes Segen weiter? Und seit Golgatha dürfen wir in Christus Anteil am vollen Segen Gottes haben. ein Grund zur Freude. Aber wozu? Was ist der Zweck? Wer Jesus nachfolgt, ist zum Segnen berufen, wird zum Kanal von Gottes Fülle für andere. Konkretes Beispiel, 1. Petrus 3, Vers 9. Wir sollen nicht fluchen, sondern vielmehr segnen. Und das ist, da bin ich mitbeteiligt. Und ich habe gerade in den letzten Wochen und Monaten mit Menschen oder mit jemandem zu tun, wo ich leide, wo dieser Umgang sehr, sehr schwierig ist. Und jetzt soll ich so jemanden segnen, das fällt mir schwer, aber ich versuche es immer wieder zu sagen und bitte Gott, diese Person zu segnen. Ich übergebe es ja dann ihm. Wir sollen niemanden verfluchen. Und wisst ihr, wer von Gott her Menschen segnet, der besiegt Böses in der Welt. Weil es nicht gegen Gott bestehen kann, das Böse. Wer segnet, siegt. Wenn du nächstes Mal jemanden segnest, der dir Mühe macht, so richtig ätzend und toxisch sich anfühlt und so kaktusmäßig und so piekst und alles so fies und unter der Gürtellinie. Wenn du nächstes Mal von Gott her diesen Menschen segnest, dann besiegst du alles Böse, weil es nicht gegen Gott bestehen kann. Und dann kannst du triumphieren, weil Gottes Segenskraft sich letztlich gegen alles durchsetzt. Und darum möchte ich als dritten Punkt sagen, wenn Segen wirksam wird, fort mit Hindernissen. Also wir sind nicht solche, die Segen produzieren und dann verteilen. Es ist immer nur, wir geben das von Gott her weiter. Das Einzige, was wir eigentlich können, in Anführungs- und Schlusszeichen, ist, dem im Weg stehen oder Hindernisse in den Weg legen. Was steht in meinem Leben dem göttlichen Segenstrom im Weg? Ist deine Frage. Eines ist zum Beispiel, ich lebe auf Distanz zu Gott. Also wenn das so der Segen Gottes ist, der da fließt, dann entdecke ich mich manchmal, dass ich hier stehe, wie auf diesem Bild, so. Ein bisschen bin ich dran, aber es gibt da Bereiche in meinem Leben, die sollen bitte nicht Gott zu nahe kommen. Das sind meine privaten Bereiche, oder? Ja, dort kann sich kein Segen entfalten. Es kann auch sein, dass ich irgendwo so weit draußen stehe, dass man mich kaum mehr sieht. Einfach weg vom Segen Gottes. Er ist da, er fließt. Er ist mächtig, die Fülle, die sich durchsetzt. Aber ich habe entschieden, nein, auf Distanz zu Gott zu leben. Ich möchte dich fragen, vielleicht bist du ja in einer Gruppe eingebunden, in eine Gemeinschaft und seht ihr so schön, die helfen einander, in den Segen Gottes hineinzukommen. Da gibt es Leute, die sind schon weiter und andere sind noch draußen und da gibt man sich die Hand und hilft einander, weniger auf Distanz zu leben zu Gott und zueinander. Und ich möchte dich auf diesem Bild fragen, siehst du dich oder deine Familie oder deine Beziehungswelt irgendwo? Da ist der Bereich in der Mitte, wo Gottes Segen fließt, immer und immer wieder, unerschöpflich. Vielleicht bist du da ganz am Rand außen, so verschwommen. Vielleicht, hier sieht man so eine Familie, die Eltern, ja, die sind da, wollen im Segen Gottes sein, aber ihr Kind scheint noch ein bisschen draußen zu sein. Dort auch wieder Gruppen, die einander helfen, hineinzukommen. Und da in der Mitte, da ist einer gestürzt, ja. Wir können ja auch geistlich mal eine Niederlage einfahren, nicht wahr? Und das soll kein Hindernis sein, dass wir sagen, Herr, auch in meinem Versagen, ich möchte bewusst zurückkommen zu dir in deine Nähe. Und dann darf ich mich auch wieder aufrichten lassen von Gottes Segen. Und auch das Alter spielt keine Rolle. Wir sehen da vielleicht ältere Leute oder eine Mutter, die einen in froher Erwartung ist, eines Kindes und auch den Wunsch hat, auch dieses Kind soll einmal im Segen Gottes sein können. Ja, ich dachte mit diesem Bild, lassen wir uns doch ermutigen, nicht auf Distanz zu Gott zu leben. Gottes Segen orientiert sich immer an Gemeinschaft und an Beziehung. Das ist wichtig. Gemeinschaft und Beziehung zu Gott und zu Menschen. Und ohne gelebte Nähe sind Gemeinschaft und Beziehung nur Worte ohne Wirklichkeit. Und wie schnell führt doch eine Distanz zu Entfremdung und zu Missverständnissen. Bitte mach doch heute einen kräftigen Schritt zu Gott hin. Und vielleicht auch zu deinem Bruder hin. Und vielleicht auch zu deiner Schwester hin. Und vielleicht auch zu deinem Nächsten. Lebe nicht distanziert, denn es verhindert Segen. Ein zweites mögliches Hindernis ist, dass wir Gott nicht voll vertrauen. Wir kennen die Begebenheit in Nazareth, als Jesus in seine Vaterstadt kommt und am Schluss heißt es, er konnte dort nicht viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Wir vertrauen Gottes Segen nicht ganz. Das heißt, auch wenn ich fixe Vorstellungen von Gottes Segen habe, genau so ist Gottes Segen, oder sehr begrenzte Vorstellungen habe. Ich habe schon einmal erleben müssen, dass mir jemand Gottes Segen abgesprochen hat. Stellt euch das mal vor. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Hallo, wer ist denn eigentlich der Segner? Bin ich das oder ist Gott das? Und wie könnte ich jemandem sagen, so wie du lebst, da ist kein Segen, oder? Ja. Aber es kommt ab und zu vor unter Christen. Und ich hoffe, dass es nicht mehr vorkommt. Gott nicht voll vertrauen und nicht eine eingeschränkte Denkweise über Segen haben. Und dann ein weiteres Hindernis für Segen und dass er wirksam wird, ist auch mein Egoismus. Und da muss ich mich immer wieder selber beugen und Buße tun. Also ich bade mich liebend gern im Segen Gottes. Er hat mich so reich gesegnet und ich freue mich darüber und das ist gut so. Aber wenn ich immer nur bei mir selber stehen bleibe hier, dann ist das ein zu kurz kommen. Bist du eine Gesegnete, ein Gesegneter, dann sei ein Segen für andere. Gottes Segen weist immer über dich hinaus. Wir haben es gesehen, auch an die nächste Generation zum Beispiel, an dein Umfeld. Gottes Segen ist immer dynamisch, ist eine Power, die nach außen, nach vorwärts drängt, will sich ausbreiten zu anderen hin. Und darum ist auch Mission, und das können wir in unserem eigenen Leben jeden Tag praktizieren, Segen sein für andere. Und ich möchte dich fragen, vielleicht kannst du diese Frage auch mitnehmen, wen in deinem persönlichen Umfeld möchtest du denn hineinnehmen in Gottes Segen? Ja, Hindernisse, fort damit. Prüfen wir doch unser Herz, unsere Einstellung und unsere Überzeugungen. Wenn etwas dem göttlichen Segenstrom im Weg steht, weg damit. Und jetzt die Frage, wie kann ich dann diesen Segen weitergeben? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte das auch nur kurz halten, aber möglichst konkret. Erstens, es gibt zum Beispiel den segnenden Blick. Als Petrus seinen Herrn verleugnet hat, da war eine Distanz zwischen ihm und seinem Herrn. Und wir lesen in Lukas 22, 61, Jesus wandte sich um und schaute Petrus an. Und dieser Blick, das war ein segnender Blick, denn da ist dem Petrus auf einen Schlag bewusst geworden, was da geschehen ist. Und er ging hinaus und weinte bitterlich, aber es war eine Betrübnis zur Buße und er durfte Wiederherstellung und Wiedereinsetzung in den Dienst erfahren. Der segnende Blick kannst du auch machen. Was ist die Voraussetzung? Ich sage es jetzt mal vielleicht altmodisch wirkend, dass dein Blick gereinigt ist. Wie viel schauen wir doch an und ziehen uns rein in unserem Leben über das Visuelle? Und wie viel Verunreinigung kommt doch da auch rein? Jesus sagt auch, wenn dein Auge dir zum Fallstrick wirft, dann reiß es aus und wirf von dir. Ist natürlich nicht wörtlich zu verstehen, nicht wir verstehen uns. Aber einfach zum Sagen, der segnende Blick. Und ich wünsche mir, dass ich Gott immer wieder sage, lass mich auf dich schauen. Lass mich immer auch meinen Blick reinhalten. Und dann kann ich auch mit deinem Blick Segen weitergeben. Ich habe das schon so oft erlebt. Also ihr müsst jetzt nicht alle freundlich nach vorn schauen. Aber in einer Predigt plötzlich schaue ich jemanden an und kann ich unsere Blicke. Und das ist so eine Freude, die mir dann entgegenkommt. Und ich weiß, es ist echt. Und das ist ein Segen, ein segnender Blick. Eine zweite Möglichkeit, wie wir Segen weitergeben können, die segnende Hand. Jesus hat Kinder auf seine Arme genommen, ihnen die Hand aufgelegt und sie gesegnet. In Jakobus 5 lesen wir von der Krankensalbung und wenn man jemanden salbt mit Öl, ich durfte das auch schon tun an einem Kranken- oder Sterbebett, dann ist da eine segnende Hand. Nicht, dass da drin irgendwie magisch eine besondere Kraft wäre, aber es ist Ausdruck sichtbar und vor allem die Hand auf jemandem ist spürbar, dass Gott jetzt da hineinkommt und segnen will. Und ich finde das so schön, denn es gibt Momente, wo vielleicht jemand, der im Sterben liegt, die Augen geschlossen hat und wie nichts mehr spürt. Und wenn ich so jemandem zum Beispiel das Kreuzzeichen auf die Stirn ganz fein mache mit Öl, ich habe schon erlebt, wie Leute das wahrgenommen haben. Aber die konnten sich nicht mehr ausdrücken. Die segnende Hand. Und auch hier die Voraussetzung, dass es eine gereinigte Hand ist, dass ich Gott immer wieder bitte, was ich heute mache, was ich anfasse, mit was ich packe, was ich mir nehme und so weiter, schenk, dass es rein bleibt für dich. Und dann eine dritte Möglichkeit, das segnende Wort. Da kommen wir zurück auf die biblischen Originalsprachen, die wir gesehen haben. Im Neuen Testament bedeutet segnen wörtlich Gutes sagen oder loben. Also sich von Gott segnen zu lassen und einander im Namen Gottes zu segnen, bedeutet sich auch mit Worten dem Schutz, der Kraft und dem Heil Gottes 100% anzuvertrauen. In Matthäus 8, Vers 8 bittet jemand Jesus, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Das ist das segnende Wort. Und wisst ihr, im Alltag kann Gottes Segen in einem Wort vielleicht der Seelsorge, des Trostes, auch der Mahnung oder Korrektur erfolgen. Oder einfach mit einer bloßen Mitteilung, ich denke an dich oder so. Voraussetzung auch hier, und da muss ich mich zwar erst darunter stellen, eine gereinigte Aussprache. Meine Zunge im Zaum halten, denn ich will nicht, dass aus meinem Mund Segen und Fluch kommen. Siehe Jakobus 3, Vers 10. Er sagt dort, liebe Geschwister, das soll nicht sein. Aus der gleichen Quelle kommt tödliches Gift und soll lebensspendendes Wasser kommen. Gibt es in der Natur ja auch nicht. Und ich denke auch Fürbitte, im Gebet kann ein segnendes Wort sein, wenn ein persönlicher Kontakt vielleicht nicht möglich ist. Und dann noch eine vierte konkrete Möglichkeit, die segnende Tat. Also zum Blick, zur Hand Und dem Wort kommt segnendes Tun, ein gutes Werk, wohltuendes Wirken, die aus dem Segen Gottes heraus geboren werden. Also wir sehen, es gibt konkrete und vielfältige Möglichkeiten, Segen weiterzugeben. Wir sind berufen, Segen weiterzugeben, und ich möchte dich sagen, mach es doch bitte auf möglichst kreative Art. Versuch auch mal was Neues. Gott ist größer als unsere Denkweise, und du kannst auch ein Segen sein auf deine Art, mitten in einer Welt, in der Segen und Fluch so oft nach beieinander liegen. Alle Menschen sollen hineingenommen werden in Gottes Segensgeschichte mit der Welt. Und lasst uns doch ein Segen sein. Lasst uns Segen freisetzen. Menschen Gutes zusprechen. Gut von ihnen zu reden mit dem Ziel, sie in die Segensbeziehung mit Gott hineinzunehmen. Machst du mit? Und ich möchte euch auch Segen Gottes zusprechen. Als letzter Teil meiner letzten Predigt da in Oberwenningen, so wie er uns im aaronitischen Priestersegen geschenkt ist. 4. Mose 6, Vers 22 bis 27. Der Herr befahl Mose, Aaron und seine Nachkommen zu sagen: So sollt ihr die Israeliten segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Diesen aaronitischen Priestersegen möchte ich ganz kurz auslegen, und zwar vom Kreuz und der Auferstehung Christi her. Wir haben gesehen am Anfang, der Herr befahl. Gott selbst hat auch diesen Segen eingesetzt. Und dann, so sollt ihr die Seiten segnen. So wie in den folgenden Versen ausgeführt. Auf diese Art, das ist dann eine Segensart. Und da können wir die drei letzten Buchstaben von Segensart mal mit großen Buchstaben schreiben. Nachkommen Aarons sollen dies tun. Und ihre Nachkommen wieder und wieder. Ist wie eine Welle, damit eine Segensspur durch alle Generationen hindurch entsteht und nicht aufhört bis heute. Und bitte, dass sie auch bei uns heute nicht aufhört, sondern weitergeht. Denn das Leben geht weiter, nächste Generationen kommen, wir vergehen. Was bleiben soll? Gottes Segensspur im Leben möglichst vieler Menschen. Und dann sehen wir hier auch, dass viermal der Herr vorkommt. Im Grundtext steht hier ja Yahweh, also Gottes Eigenname, sage jetzt par excellence, wie er sich Menschen geoffenbart hat. Wahrnehmbar, zugänglich, ansprechbar und begegnungsbereit. Ein solcher Gott. Dieser Gott allein ist der Segner in Reinkultur. Und wir sehen daraus auch nochmal, dass Segen immer in Gemeinschaft daran gebunden ist. Wir können Segen nicht herauslösen aus der Gemeinschaft mit Gott. Denn dreimal hier in den Versen in der Mitte wird Gottes Name, Yahweh, über dem Volk Israel ausgerufen. Und wir wissen, der Name ist nicht ein bloßes Wort, sondern da ist Gott gegenwärtig und seine erwählende Zuwendung zu seinem Volk wird hier in diesem Wort mitverstanden. Dann der Herr segne dich. Es ist schön, dass wir haben gesehen, das hebräische Berach ist in einem bestimmten Stamm, ich möchte nicht zu stark auf die hebräische Grammatik aufgehen, es ist aber der Piel-Stamm. Und der Piel-Stamm im Hebräisch beschreibt immer einen Zustand, der herbeigeführt wird. Also daraus wird schon klar, es geht nicht darum, ja, der Herr möge dich eventuell vielleicht dann doch segnen und ich hoffe, dass es wirklich so zustande kommt. Nein, vom hebräischen Grundtext her schon und von diesem Piel-Stamm ist das Segenswort mehr als ein bloßer Wunsch. Das ist ein sicherer Zuspruch. Gott wird die angesprochene Person in einen Zustand des Gesegnetseins versetzen. Punkt. Das liegt da drin. Wenn ich sage, im biblischen Sinn, Gott segne dich, dann sage ich, Luki, Gott wird dich in Zustand vom Gesegnetsein versetzen. Amen. Puh. Nicht, weil ich die Power hätte, aber weil ich die Power von Gott dir so zuspreche. Wenn Gott spricht, dann geschieht es. Sehen wir schon in der Schöpfung. Auch im Segen ist das so. Lassen wir uns vielleicht da unser Denken über den, ja, möge dich segnen, so. Es darf ruhig etwas mutiger auch sein, ist nicht falsch. Und Gott wird das tun, nicht irgendwann, sondern jetzt schon läuft das gerade ab, vor deinen Augen. Es passiert schon in diesem Moment. Glaube daran, wirklich, das ist Gottes Power. Und Gott macht das Segenswort zur Realität. Zugespitzt, Jahwe versetzt dich in einen Zustand des Gesegnetseins. Das ist schon in Bewegung, setzt sich fort, kann sich auch wiederholen, hier und jetzt, bei dir, mit dir, Punkt. Das ist eigentlich die wirkliche Bedeutung des Ausspruchs, der Herr segne dich. Sind wir uns dessen bewusst? Machen wir es uns doch wieder bewusst im Alltag. Ich finde es sehr ermutigend. Und dann dich. Kein Gießkannenbetrieb, ja, kommt, steht ein bisschen zusammen, wusch, und dann kriegen alle ein bisschen was ab, die am Rand etwas weniger so. Nein, es ist persönlich zugeschnitten für dich, für deine Situation, so wie du dich heute fühlst und vor Gott bist. Du hast es gesagt im Singen, Gott sieht in unser Herz nicht, die Menschen sehen das nicht, aber genau so, wie es jetzt in deinem Herzen zu und ab geht, er segnet dich. Dein Leben und deine unverwechselbare Art. Und was ab jetzt folgt, kann wiedergegeben werden mit indem er. Und ihr seht jetzt da hier auch schön, dass eben der Herr segne dich. Da könnten wir fragen, ja bitte, mit welchem Inhalt? Und das kommt jetzt, indem er, das erste ist, dich beschütze. Hebräisch Shamar. Das heißt eigentlich einhalten, also halten und einhalten, bewahren, bewachen, hüten, behüten. Wenn ich sage, der Herr segne dich, indem er dich beschütze, dann spreche ich dir zu, du bist gehalten von Gott. Deine Existenz wird von ihm bewahrt und verteidigt. Er wacht über dir und ist Schutz für dein Leben. Er ist dein Bollwerk. Sein Ja zu deinem Leben ist dein sicherer Halt, dein undurchdringlicher Schutzschirm. Der Herr segne dich, indem er... Ja. Danke, darf ich das gerne besser wieder zurück tun. Genau, ich wollte jetzt den Schirm auftun. Ja. Also das kann man da rausschneiden, der Predigt auf dem Pfeiler. Genau, ich habe jetzt den Schutzschirm aufgespannt. Genau. Er beschütze dich. Und dann, indem er sein Angesicht über dir leuchten lässt. Danke vielmals. So, noch einmal. Gott, sein Ja zu meinem Leben ist mein sicherer Halt, mein undurchdringlicher Schutzschirm. So, danke vielmals, Matthias. Man sieht, er war mal Grenadier-Kompanie-Kommandant. Danke. Also zurück. Gott segne dich auch mit seinem strahlenden Angesicht über deinem Leben. Hier wird Segen näher bestimmt als Zuwendung Gottes. Gott blickt dich freundlich an. Ich weiß nicht, wie es um dein Selbstwertgefühl steht. Wenn du das nächste Mal in einen Spiegel schaust, sprich doch einmal aus: Gott blickt mich freundlich an. Und sein Angesicht leuchtet, wo er hinschaut, ist Licht, Wärme, Leben und auch Klarheit. Da klären sich Sachen. Das ist auch da drin. Gott segne dich, indem er dir Klarheit gibt, da wo du jetzt noch ein Krüsimüsi hast, in deinen Gedanken vielleicht. Und sein Angesicht, das steht auch für persönliches Erscheinen und persönliche Gegenwart. Bei Maria, da kam ein Engel, das war auch schon krass. Aber sein Angesicht leuchtet über dir, heißt, boah, da kommt Gott hinein in deinen Alltag, in deine Situation. Wie fühlt er sich gerade an, dein Alltag, deine Situation? Gott ist da. Und leuchten steht auch für Hellwerden, für Erleuchten und für den Anbruch eines neuen Tages. Da tut sich Neues auf vor dir. Da weist Gottes Licht den Weg in eine bestimmte Richtung. Merken wir, was alles da drin liegt. Also ich staune und ich kann es ja nur an der Oberfläche anritzen ein bisschen. Es ist so ermutigend. Gott erscheint dir persönlich, ist bei dir, darum bricht Licht in jedes Dunkel und auch in jedes Zwielicht hinein. Nicht das so, ich sitze so oder so. Mit Gott wird's klar. Das ist auch Inhalt seines Segens. Und in seinem Angesicht, das wie die Sonne wärmend leuchtet und freundlich strahlt, kommt diese Zuwendung zum Ausdruck. Gott ist dir gnädig. Ein weiterer Ausdruck, wie dieser Segen konkret wird. Hebräisch Hanan. Weiß nicht, heißt jemand Hanna? Johanna? Genau. Sie wäre eine Trägerin, dass Gott ihr gnädig ist in ihrem Namen. Ja, das heißt, Gott erweist dir seine liebenswürdige Freundlichkeit. Und du erfährst in deinem Alltag, Andi, du da vorne, er fühlt mit, er erbarmt sich, er ist dir zugeneigt, er gewährt dir Privilegien. Und sein ganzes Wohlwollen gilt dir. Also das kann man nicht toppen. He? Wenn du morgen so ins Büro gehst, gehst du anders ins Büro, als wenn du dir das nicht bewusst machst. Er sei dir gnädig. Kein frommer Wunsch, das ist Wirklichkeit im Segen Gottes. Und dann im nächsten Vers, er erhebe sein Angesicht auf dich oder wende dir sein Angesicht zu. Er betrachtet dich wohlwollend. Sein Blick ruht auf dir. Also ich bin eine Angesehene. Ich bin ein Angesehener. Es poliert unseren Selbstwert gleich ein bisschen auf, hoffentlich. Angesehen von Gott. Er bewertet mich positiv. Hat er? Der Lehrer, der sagt, du bist ein Unmöglicher. Gell, zu Ostertät ist das der Fall gewesen. Ja, kannst du sagen, okay, ich war auch ein furchtbares Enfant terrible in der Primarschule, also der da vorne steht. Ja. Und Gott bewertet mich positiv, darf ich sagen. Das liegt da drin, er wendet mir sein Angesicht zu. Und wenn Gott sein Antlitz erhebt, ist das Gegenteil als den Blick senken. Wir kennen das zum Beispiel von Kain, oder? Der schaute so am Boden, und, weil er wütend war. Und wenn es heißt, der Herr wende dir sein Angesicht zu oder erhebe es, ist es genau das Gegenteil. Gott ist nicht zornig über dich, er bewertet dich positiv. Und gebe dir Frieden. Also erstelle Frieden wie eine Säule vor dich hin. Er arrangiere Frieden für dich in deiner spannungsgeladenen Situation. Er stellt Frieden wie einen Felsbrocken, poff, so, in deinen Alltag und gründet das Ganze auf ein Fundament. Das liegt da drin, in diesem Wort, er gebe dir. Es ist nicht einfach so, heben mal schnell, ich gebe dir da etwas, oder? Also merken wir die Power in diesen Worten, die das Segnen eben konkretisieren. Und dann am Schluss der Frieden, das kann ich gar nicht erklären. Frieden ist einfach das Ganze, ganz rund, keine Delle drin. Es ist unversehrt sein, es ist mir wohl, es ist Wohlbefinden, es ist heil sein, auch vom Neuen Testament her, heil, voll Heil und Heilung sein. Ein Zustand, der das alles einschließt und zeigt, Gott erweist mir seine Gunst in jeder Hinsicht. Ich kann dieses Shalom nicht anders erklären. Es ist so ein großer Ausdruck, aber mit diesem Ausdruck schließt das Segnen, wo es konkretisiert wird, und das zeigt, wir können eigentlich die Fülle des Segens gar nicht hinreichend beschreiben. Also mir fehlen die Worte. Aber das Herz soll mir nicht fehlen. Ich will mir mein Herz füllen lassen. Que le Seigneur te bénisse. Toi aussi, hein? Avec tout son pouvoir. Et son amour. Und dann am Schluss, so sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen. Seht ihr, segnen heißt, und also das wollen wir auch mit Ehrfurcht machen, den Namen Gottes legen auf jemanden, auf die Existenz. Und das kann man auch fast nicht mit Worten beschreiben, aber ich denke, ihr habt auch eine Vorstellung von, wenn ich eine ganz große, schwere Decke jetzt nehme und auf dich lege und du spürst das auf dir und bist ganz eingehüllt, so ist das gemeint. Und die Decke, das ist dann der Name Gottes, da ist er gegenwärtig, er ganz, unbeschreiblich, aber auch unvergleichlich. Meinen Namen legen auf. Wow. Da ist seine Macht, Liebe und Gegenwart versammelt. Und das bedeutet auch, du bist Gottes Eigentum. Denn wenn ich, früher im Alten Testament war das so, wenn ich den Mantel auf jemanden legte, hieß das, du bist mein Eigentum. Ja, und in der Tenne da, Boas und Ruth, oder, sagte sie auch, wirf deinen Mantel über mich, und das hieß dann, heirate mich, oder? Also nicht im Sinn von, ich werde dein Eigentum, aber ich möchte deine Frau werden. Das hat immer auch eine gestalterische Kraft und Auswirkung. Meinen Namen legen auf heißt, ganz klar angezeigt, du bist Gottes Eigentum. Und da muss jeder Feind kehrt machen. Denn wenn er sich an dich vergreift, vergreift er sich gegen Gott. Und ich möchte mich nie in einem Kampf mit Gott messen müssen. Ja. Ich werde sie segnen, der Zuspruch ganz am Schluss. Gott allein ist Segner. Wir sprechen einander sein Segnen zu. Als von Gott Gesegnete sind wir ein Segen, 1. Mose 12, doch sind wir nie Segner oder Segnerinnen im Sinn von wir schaffen das. Nein, Gott allein schafft das. Ich bin mega froh darüber, denn dann steht und fällt der Segen mit ihm und garantiert er die Wirksamkeit. Ich könnte das nie garantieren. Ja, wenn Segen wirksam wird, was nehme ich mit? Solange Gott mit uns Menschen Geschichte schreibt, ist er ein segnender Gott. Neigt sich herab zu uns, wendet sich uns mit strahlendem Angesicht zu, nimmt Blickkontakt auf und erklärt uns zu seinem Eigentum. Sein Segen ist nie abstrakt, sondern bedeutet persönliche Zuwendung Gottes, Beziehung mit ihm, als Bollwerk gegen alle und alles und als real erfahrbares Geschenk im Alltag. Ohne gelebte Nähe zu Gott erfahre ich keinen Segen. Distanz steht dem im Weg. Erwarten wir vom Segen wirklich das, was Gott verspricht? Dann lasst uns so eng wie möglich mit ihm zusammen sein. Diesen Schritt heute wieder zu ihm hin, noch näher hin zu machen. Stets auf ihn hören und ihm in allem gehorchen. Räumen wir Segenshindernisse weg, geben wir Segen konkret weiter, lebenslang von Gott her, seien wir Segen in dieser Welt. Sorgenfalten stehen mir nicht, denn Gott liebt es zu segnen. Amen.